Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb, mittendrin. Ich darf euch recht herzlich hier aus unserem Studio begrüßen. Mein Name ist Christian Gingele und ich freue mich, dass ihr mit dem Wolfi heute dabei seid. Wolfi, servus.
Grüß euch miteinander.
So, jetzt haben wir das richtige Mikrofon im Studio gefunden. Ich hoffe, ihr habt die Anmoderation dennoch verstanden. Nichtsdestotrotz darf ich euch nochmal recht herzlich am Abend der Jugend bei Radio Horeb zu unserer heutigen Mittendrin-Sendung begrüßen.
Super, ja. 20.15 Uhr Primetime mit Ginki und Wolfi, heute in der Spurensuche. Und es wurde schon gesagt, heute geht es um das Thema Luther.
Quasi um die Wurst, könnte man sagen.
Könnte man auch sagen. Luther, wir haben schon darüber gesprochen beim letzten Mal. Wer uns zugehört hat, ein fleißiger Stammhörer ist, der weiß es natürlich. Wir haben da schon einiges besprochen aus dem Leben von Luther und über Geschichten, Mythen und Legenden, die wir alle kennen, die wir alle in der Schule gelernt haben und die doch falsch sind.
Ja, apropos Schule, weil der Sebastian hat das ja gerade eben angekündigt, der Wolfi und ich, falls ihr das noch nicht wusstet, sind ja beide Lehrer. Wir würden jetzt normalerweise mit so einer kleinen Reaktivierungsphase starten, indem wir euch gerne fragen würden, was wisst ihr denn noch aus unserer letzten Sendung?
Also wir warten dann mal und dann könnt ihr euch melden und wir rufen euch auf.
Genau. Tick, tack, nein, Spaß. Also letztendlich, es geht heute wieder im Lutherjahr um die Frage, wer war Martin Luther? Wir haben ja heuer das 500-jährige Jubiläum zum Thesenanschlag des Reformators. Wir haben das letzte Mal eben schon viel darüber diskutiert, über seinen Klostereintritt, über den Thesenanschlag, also das Ereignis, was wir dieses Jahr ja groß begehen, wo es ja auch einen weiteren bundesdeutschen Feiertag geben wird. Wir haben auch darüber diskutiert, über die Heilige Schrift, die er übersetzt hat, wo ihm ja auch zugeschrieben wird, dass er der Erste war, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Wir haben aber auch das letzte Mal schon ein bisschen klargestellt, okay, dass ja gewisse historische Fakten, die ihm immer zugerechnet werden, naja, jetzt doch nicht so das dicke Eis haben. Also wenn wir es mal aus der Sicht des Historikers betrachten würden und die Quellenlage in der Sache schon recht mau ist.
Ja, und da haben wir, wie gesagt, schon die genannten Sachen ein bisschen beleuchtet und ich würde sagen, wir wiederholen nochmal so ein paar Stichpunkte, um nochmal ein bisschen so klar zu machen, auf welcher Basis wir jetzt im Prinzip arbeiten. Naja, über Luther könnte man ja manchmal sagen, über ihn ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem, aber es ist wohl doch noch nicht ganz so. Also ich selber habe im Studium, in meiner Abschlussarbeit über Martin Luther geschrieben, weil es mich interessiert hat, auch im Hinblick hin, das ist noch nicht so lange her, es war vor 3 Jahren, anzuschauen, ja, bald ist dieses Lutherjahr. Und was ist dieser Martin Luther? Es war irgendwie für mich eine spannende Zeit. Ich habe eben da ein bisschen Kirchengeschichte gemacht. Und darum habe ich tatsächlich auch jetzt ein bisschen Hintergrundwissen, was natürlich jetzt ein bisschen der Sache hilft, da ein bisschen die Fakten zu kennen. Und ja, wir haben schon gesagt, Eintritt ins Kloster, da haben wir verschiedene Thesen beleuchtet und ich auch in meiner Arbeit. Die einen sagen, das war der Blitz in Stottenheim, der eingeschlagen ist und er gesagt, oh Gott, er muss Mönch werden. Jetzt ein Gelübde, er hat Todesangst. Und dann haben wir festgestellt, ja, aber er spricht noch von einer anderen Todesangst. Irgendwelche Leute wollten ihn wohl irgendwie festhalten und deswegen musste er flüchten und ins Kloster gehen. Und er selber schreibt, er ist aus außerordentlichem Ratschluss zum Mönch gemacht worden, damit sie mich nicht gefangen nehmen, sonst hätten sie mich sehr leicht gefangen genommen. So aber konnten sie es nicht, weil der ganze Orden sich meine annahm. Also da haben wir gesehen, aha, okay, für irgendwas weggelaufen, sei es der Blitz. Der andere sagt, es war eine Heirat, die der Vater arrangieren wollte oder der Vater wollte, dass er was anderes studiert. Aber die These, dass er in einem Duell mit einem Mitstudenten diesen, ob willentlich oder nicht willentlich, im Duell erstochen oder zumindest so verletzt hat, dass er dabei gestorben ist, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und wer das ein bisschen näher nachlesen möchte, dem kann ich nur Dietrich Emme ans Herz legen. Der hat das mal ein bisschen untersucht und hat da mal irgendwie in die Quellen zusammengearbeitet. Sehr, sehr spannendes Buch.
Ja, auch weil der Wolfi gerade gesagt hat, dass er diesen Dietrich Emme hier nahelegen möchte oder auch aus diesem Buch des Emme Dietrichs hier zitiert. Alle Sachen, die wir heute irgendwie nennen, sind zum Großteil einfach die eigene Meinung von Wolfi und von mir, die wir uns einfach gebildet haben in vielen Diskussionen, in vielen Kaffeenachmittagen, könnte man so sagen. Aber auch natürlich fundiert einfach durch die Arbeit, die der Wolfi gehabt hat im Bereich seiner Zulassungsarbeit, wo er sich über mehrere Wochen, gar gefühlte Monate mit der Weimarer Ausgabe befasst hat. Die größte Schriftsammlung, glaube ich, Luthers.
Der größte Textkorpus der deutschen Geschichte eigentlich, ja.
Genau.
Die Hauptsammlung. Alles, was Luther jemals geschrieben hat, sei es ein Brief oder alles, was erhalten ist, ist gesammelt worden. Über 100 Jahre hinweg hat man die zusammengetragen.
Genau. Und ja, mein Geschichtsstudium war jetzt da auch nicht gerade unhöflich. Da haben wir auch ein bisschen über Luther gesprochen und haben darüber gehört. Es ist immer interessant, weil, wie es er gerade gesagt hat, was haben wir aus der Schule gelernt? Es wird meines Erachtens immer schon ein bisschen noch zu viel nicht Gutes in der Schule gelehrt. Weil einfach vieles, ja, also mich hat es da schon teilweise geflasht im Studium, also als ich so das so gehört habe. So, man hört immer, er ist ins Kloster eingetreten. Ja, das ist so der Kanon, den man in der Schule hört, aber dass er unterm Strich gar nicht so freiwillig da rein ist, egal welcher Theorie man jetzt Glauben schenken mag, die gerade so aktuell auf dem Markt ist, das wird dann halt auch öfters weggelassen. Nicht nur, wenn es um seinen Klostereintritt geht, sondern genauso auch mit diesem Thesenanschlag. Also ich weiß noch, wie heute, wie damals unsere Geschichtsprofessorin an diesem Tag, wo es in der Vorlesung um diesen Thesenanschlag ging, auf einmal gesagt hat so, und hören Sie nun, wie Luther die Thesen an die Kirchentür schlägt? Dann hören sie länger, weil es gab ihn nicht. In dieser Form, wie man ihn immer proklamiert. Und das, ja, Schulwissen 10 Jahre, eigentlich auch damit er für die Katz gewesen.
Da kommt die Bildungskritik durch, ja. aber ja, der Thesenanschlag ist also historisch gesichert, hat nicht stattgefunden.
Also nicht so, wie er immer gelehrt wird. Also es gab eine Form des Thesenanschlags, also Luther hat seine Thesen geschrieben, das steht zweifelsfrei außer Frage. Er hat sie jetzt aber weniger an die Kirchentür genagelt, sondern mehr an seinen Bischof geschrieben. Also eigentlich war ja Luther so ein richtig schöner deutscher Beamter, könnte man sagen, weil er hat den Dienstweg eingehalten. Er hat diese Thesen verfasst, kann man jetzt drüber streiten, ob alle 95 rechtens waren oder nicht. Teilweise kann man schon sagen, einige, hat er nicht ganz Unrecht gehabt, sind ja auch dann im Konzil von Trient mehrere Jahre später in der Praxis der katholischen Kirche oder auch in den Kanon der Kirche, in das kirchliche Recht eingeflossen. Ja, aber er hat sie seinem Bischof geschickt und nicht an die Kirchentür genagelt, was ja eigentlich ja auch theoretisch, wenn man mal weiterdenkt, recht wenig Sinn gemacht hätte, weil die wenigsten damals lesen konnten.
Naja. Auf jeden Fall hat er sie an die Bischöfe geschickt, aber eben nicht, also erst an die Bischöfe, am 31. Oktober tatsächlich trotzdem, 1517. Das Datum ist also nicht falsch, das steht so auf diesen Briefen auch drauf, da sind die abgeschickt worden, aber die Bischöfe haben nicht so wirklich drauf reagiert oder nur mit Spott oder die anderen haben gesagt, ach, halt doch einfach deinen Mund, kleines Mönchlein, und schweige. Und daraufhin hat er dann diese Thesen aber an Freunde geschickt, an wenige Bekannte, hat er sie weitergegeben. Und da er ja an der Universität war und es da üblich war, dass man manchmal so Disputationsthesen aufgestellt hat.
Also dass man einfach darüber diskutiert hat.
Genau, also manchmal provokante Sachen einfach auch geschrieben hat und dann wollte man darüber diskutieren. Das war damals gute Sitte noch an den Universitäten, dass man unterschiedliche Meinungen hatte und manchmal auch Meinungen vertreten hat, von denen man nicht überzeugt war, aber einfach nur um sein Profil zu schärfen und zur Wahrheit zu gelangen. Wahrheitsfindung war da wichtig. Und drum hat er die Thesen dann auch Freunde geschickt und wollte mit denen ein bisschen diskutieren. Nur eins war doof. Denn andere Leute haben die zu fassen bekommen und haben gesagt, boah, das ist ja, hey, das ist genau das war, auf das warten wir schon lange. Und der hat es dann bei Facebook gepostet und das Ganze ging viral. Also im übertragenen Sinne. Damals gab es nicht Facebook.
Er hat es bei Facebook gepostet. Ich habe gerade auch überlegt, wann kommt jetzt hier die Auflösung dieser Metapher?
Also ich meine, das, was für uns heute Facebook ist oder Twitter. Twitter ist vielleicht noch fast besser, ja. Also es war so ein Donald Trump quasi, der hat dann das getwittert und es ging um die ganze Welt viral. Damals war der Buchdruck ganz neu. Bis jetzt musste man jede Schrift langsam abschreiben. Das war von den Mönchen, war es auch teuer, hat keiner gemacht. Und plötzlich gab es diesen Buchdruck und das war in Wittenberg schon ziemlich gut eingegliedert, gab es auf jeden Fall gute Buchdruckpressen und dann haben die diese 95 Thesen gesetzt und gedruckt und zwar nicht einfach nur in Wittenberg, sondern das wurden dann in Basel gedruckt und dann später auch noch in anderen Städten in Europa und so hat sich das verbreitet binnen von Wochen und das ist innerhalb von Stunden heute quasi zu der damaligen Zeit, hat sich das über ganz wie ein Lauffeuer verbreitet und dann Das ist ganz lustig, schreibt Luther nämlich einen Brief an einen Typen und der hat ihm nämlich ein Belegexemplar zugeschickt, also ein Druckexemplar. Gesagt, schau mal, wir haben es weitergeschickt und wir haben es gedruckt. Er schreibt zurück. Darauf, dass du dich wunderst, dass ich sie nicht zu euch geschickt habe, also eigentlich hat er die, dem gar nicht geschickt, antworte ich, es war weder meine Absicht noch mein Wunsch, sie zu verbreiten, sondern sie sollten mit wenigen, die bei und um uns wohnen, zunächst disputiert werden, damit sie so nach dem Urteil vieler entweder verworfen, abgetan oder gebilligt und herausgegeben würden. Aber jetzt werden sie weit über meine Erwartungen oft gedruckt und herausgebracht, dass mich dieses Erzeugnis reut. Nicht, dass ich nicht dafür wäre, dass die Wahrheit dem Volk bekannt werde, das wollte ich vielmehr einzig und allein, sondern weil diese Weise nicht geeignet ist, das Volk zu unterrichten. Das ist mir selbst etliches zweifelhaft und ich hätte manches weit anders und sicherer behauptet oder weggelassen, wenn ich das erwartet hätte. Ha!
Ja, das sagt vieles. Also es ist interessant, was Luther da über seine Thesen sagt. Könnte man vielleicht so zusammenfassen. Ich habe einfach mal 95 Thesen aufgeschrieben. Ich wäre froh gewesen, wenn 20 durchgegangen wären nach der Diskussion. Ich wollte die mit Gelehrten ausdiskutieren, habe vielleicht auch manche so ja, aus Emotionalität, aus so einer Affektiertheit hingeschrieben. So, ich war gerade sauer und schreibe das hin und habe vielleicht nicht drüber nachgedacht, weil ich wollte ja auch nicht drüber nachdenken, weil ich hätte ja schon während dem Diskutieren dann gesagt, okay, hast recht oder hast recht, Entschuldigung, passt schon, das passt.
Also er hat nicht jede einzelne These, und das schreibt er selber, als wahr empfunden. Oder hätte sie anders formuliert und manche finden das selber nicht sehr sinnvoll. Das heißt, wer heute sagt, die 95 Thesen, das war die Wahrheit, die Luther geschrieben hat, der widerspricht der Luther selbst.
Genau, und das war so die Grundlage unserer letzten Sendung, wo wir uns allenfalls wieder die Frage gestellt haben, wer war Luther? Manche behaupten ihn als Heiligen, manche behaupten, er war ein Ketzer. Wiederum könnte man vielleicht auch sagen, er war Visionär, ein Revoluzer, Reformator. War es ein Missionar? War es ein Irrender? War es vielleicht auch ein Jungspund? Oder war es letztendlich ein Spielball der vorherrschenden Mächte? Und mit dieser Frage wollen wir heute jetzt euch in diese Sendung reinholen. Wir wollen mit euch darüber reden, wer war Martin Luther für dich persönlich? Wer ist Martin Luther für dich persönlich? Wie ist er für dich heute? Und dafür kannst du bei uns anrufen. Wenn du mit uns direkt im Studio heute reden möchtest, ruf an unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal, 089 517 008 008. Selbsterklärend natürlich für Anrufer aus Nicht-Deutschland die 0049 vorab gewählt. Wenn du jetzt allerdings was dazu beitragen möchtest, aber nicht so mit uns redest, dann schreib uns auf Facebook, geh auf Facebook, Radio Horeb, Young and Faithful, schreib uns dort eine Privatnachricht oder post uns auf die Seite, dann werden wir für dich stellvertretend die Frage oder deinen Standpunkt hier den Zuhörern darbringen. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal noch ein Lied und dann steigen wir schön in die Sendung ein.
Und wie passender könnte denn der Titel sein? Es ist von Gracetown und es heißt Befreit durch deine Gnade. Dennoch ist es natürlich auch lustig, dass wir, dass Gracetown genau diesen Titel hat, Befreit durch Gnade, weil es ein großes Thema bei Martin Luther, sola gratia, nur durch die Gnade allein. Das war natürlich auch ein bisschen so, seine Sola-Sachen war natürlich auch ein bisschen ein Konflikt, aber letztendlich hat alles ins Rollen gebracht, weil wir wissen ja alle, Luther ist nicht als Katholik gestorben, zumindest nicht offiziell.
Immer diese, ja, du kannst ja nicht sagen, er ist nicht als Katholik gestorben. Also natürlich, aber ja, er ist aus der Kirche ausgetreten worden. Aber du kannst ja nicht einfach... Ja, freiwillig, vielleicht wäre er gern Katholik geblieben, Wissen wir das überhaupt?
Wahrscheinlich schon. Ich meine, er hat ja, ich bin mir sicher, dass er seiner Überzeugung nach hier katholisch gehandelt hat. Wobei man natürlich sagen muss, die 95 Thesen haben alles ins Rollen gebracht. Die haben seinen römischen Prozess ins Rollen gebracht und plötzlich war es kein kleines Mönchlein mehr irgendwo da bei Erfurt in einem Augustinerkloster, das übrigens nur dem Papst unterstanden ist. Das heißt, keinem Bischof. Das heißt, kein Bischof da unten konnte ihm was anhaben. Auch interessant, zum Thema Klostereintritt, warum er gerade in dieses Kloster geht, wenn er von der weltlichen Macht flieht. Und das war damals halt auch kirchliche Macht. Auch der Bischof, in jedem Kloster hätte der Bischof ihn auch irgendwie belangen können wegen einem Verbrechen. Nur nicht in diesem Kloster, am Rande gemerkt. Aber jetzt hat er halt leider ganz europäisch gesehen irgendwas ins Rollen gebracht. Und jetzt ist der Papst dann doch für ihn zuständig. Und das ja, hat
zuständig, ich meine, der hat einfach mal die ganze kirchliche Praxis, der hat den Papst einfach mal öffentlich lächerlich gemacht.
Ja, auch wenn er das vielleicht so nicht wollte.
Da würde ich mich auch zuständig fühlen in dem Moment. Also Entschuldigung.
Ja gut, aber wie gesagt, seine Absicht war es zumindest zu der damaligen Zeit, offensichtlich nicht jetzt so zu provozieren. Das wollte er nicht. Er hat sogar damals eine Gegenschrift schon verfasst gehabt und die lag wohl schon beim Bischof für das Tatset, dass der das quasi freigibt, damit, um seinen Fehler rückgängig zu machen. Aber irgendwie kam das dann nie raus. Vielleicht auch einfach deswegen, weil er durch diese Provokation sowas ins Rollen gebracht hat, wo dann Leute gemerkt haben, hey, schau mal, die sagen da was, das könnte jetzt, wir springen auf den Zug auf.
Ja, aber gut, man muss ja auch hier festhalten, Luther hat ja durchaus gewisse Sachen zu Recht angeprangert. Also wenn wir uns die damalige kirchliche Praxis anschauen, da müssen wir Katholiken uns schauen, an die eigene Nase fassen. Also der Ablasshandel hier, die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, war jetzt halt auch nicht unbedingt so, liebe deinen Nächsten like.
Naja, wenn man natürlich für den Nächsten die Münze reinwirft,
naja, schon. Wenn jetzt der Nächste natürlich der Bau des Petersdoms ist, dann ja. Dann auch die ganze desolate Lage der Priesterschaft, die wir damals hatten. Lustigerweise haben wir gerade eben ja gehört, die Eröffnung der Bischofskonferenz, wo ja jetzt auch wieder sämtliche Organisationen in Deutschland fordern, dass das Zölibat aufgehoben werden muss und das Frauenordinariat eingeführt werden muss.
Naja, nicht sämtliche. Es gibt also einige, die immer wieder seit 40 Jahren immer wieder dann...
Aber letztendlich, wir hatten damals auch eine Priesterausbildung. Also ja, das kann man jetzt, also das muss man sehr diplomatisch angehen. Die war nicht gut. Die war Schulnote 6.
Ja, aber es gab halt einfach gar keine.
Ja, aber wenn dann, es gibt keine Ausbildung, aber diese Menschen sagen mir, was ich machen soll.
Na gut,
das funktioniert aber halt auch recht wenig.
Es gab schon eine Ausbildung, muss man sagen, aber die war halt nicht normiert und jetzt nicht unbedingt mit besonderen Gütekriterien versehen.
Ja, ja.
Und natürlich gab es auch Bischöfe, die natürlich, oder Fürsten, die Söhne hatten, die dann irgendwie was bekommen sollten, wo sie irgendwo dann herrschen sollten, und dann hat man sie halt zu Bischöfen gemacht, da waren sie dann auch Landesherren. Da waren einige so, wie soll man sagen, der Amtsschimmel könnte man, vielleicht kann man ja das so ein bisschen mit dem Amtsschimmel gleichsetzen. Wenn es oben nicht funktioniert, der Fisch stinkt vom Kopf weg, und wenn Bischöfe nicht mehr das machen, was sie machen sollen, sondern wie es damals halt wohl in Köln dann auch war, dass
ja,
der...
Ja, nicht nur Köln, es war ja in Rom direkt, ja, also da braucht man den Kopf beim Fisch ja nicht in Köln suchen, da können wir ja gleich mal nach Rom.
Ja, aber vor Ort ist natürlich der Ortsbischof. Es gibt immer die Ortskirche, und da ist der Bischof vorständig, und man weiß, es ist jetzt ein Beispiel, weil ich halt weiß, in Köln damals, das war der Bischof, der hatte dann so ein paar Frauen nebendran. Das sind halt so Sachen, die haben halt nicht so ganz funktioniert, und da müssen wir uns, glaube ich, auch gar nicht, da müssen wir uns nicht streiten, weil da war einiges im Argen, sicher. Und es gab aber auch viele, die gesagt haben, ja, das ist auch schlimm, aber die sind dann nicht, sage ich mal, Protestanten geworden, sondern die sind katholisch geblieben und haben versucht, von innen heraus das irgendwie nur irgendwie zu flicken. Und wir sagen mal, mit dem Konzil von Trient ist meines Erachtens die Forderungen der 95 Thesen, die wurden da sehr, sehr stark, also nicht alle, nicht ja, alle, aber die meisten sind da schon sehr stark umgesetzt
worden. Aber wer war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Die Reformation oder das Konzil? Hätte das Konzil auch stattgefunden, wenn es die Reformation nicht gegeben hätte?
Also wir finden immer wieder Reformbewegungen in der Kirche. Wir sehen eine Katharina von Siena, die hier auch sagt, hey, pass auf, Papst, du gehst mal wieder nach Rom rüber. Und es gibt immer Leute in der Kirche, die gemahnt haben, vielleicht hätte es anders laufen können. Wir haben das ja im letzten Mal auch schon breit diskutiert, ob es wirklich notwendig war, dass es zu einer Gehirnspaltung kommt, weil das war natürlich schon was ganz Bitteres.
Aber wenn ich hier nur einhaken darf, was vielleicht eine interessante Frage war, ob nicht eine Kirchenspaltung notwendig war, aber war die Person Luthers notwendig?
Also in irgendeiner Form, glaube ich, war eine Luther-Person, ob jetzt gerade Luther war, das...
Oder hätte es auch der Jockel Meier aus Oberdieselbach dann?
Also die Konstellation, die Kausalitäten, dass diese Thesen verbreitet wurden, das war reiner Zufall. Das war nicht gewollt, nicht beabsichtigt. Deswegen ist natürlich die Frage, braucht es einen Luther? Ich glaube nicht, dass es einen Luther gebraucht hat. Es hätte jemand gebraucht, einen anderen, der aufsteht, der stark ist, der irgendwie überzeugt durch seine Person, der irgendwie authentisch ist, ja, so ein Wanderprediger, so ein Franz von Assisi oder sowas. Sowas hätte man gebraucht, der einfach...
Aber den hatte man ja schon.
Ja, aber...
Man hat ja schon Franz von Assisi gehabt, man hat schon einen Dominikus gehabt. Hat ja alles nichts geholfen.
Okay, dann hätte man halt einen Ignatius von Loyola gebraucht und der kam dann ja auch. Also es sind einfach, es hätte einfach eine charismatische Person gebraucht, die eine Gegenbewegung zu dieser Sache gibt. Und zwar eine Gegenbewegung, die theologisch eingebettet ist irgendwie in das Katholische. Weil das Problem ist natürlich schon, Luther hat mit seinen Thesen, die hat er eigentlich ja ursprünglich nicht alle ernst genommen. Und trotzdem ist er im Reichstag zu Worms und sagt, hier stehe ich und kann nicht anders, also ob er das auch so gesagt hat, ist die Frage, aber zumindest ist so die Legende, und stehe und er kann nicht widersprechen, ja. Also man soll es ihm jetzt nachweisen mit der Bibel oder er kann nicht schweigen. Aber vorher hat er noch viele Sachen selber gesagt, ist nicht so ganz sicher. Und plötzlich ist er sich aber so sicher, aber erst nach einem Tag Bedenkzeit. Also, da hat er schon gerungen und ich glaube, da war schon im Hintergrund dann so viel gelaufen, so viel an, hey, du pass auf, wir unterstützen dich da. Da waren ja dann schon, wer hat denn davon profitiert?
Ja, aber ich sehe, aber ja, natürlich, es haben die Landesfürsten haben davon profitiert. Das ist ja gängiger Usus. Aber ich glaube persönlich, dass es ein Konzil von Trient in seiner Radikalität, wie es dann stattgefunden hat in seiner radikalen Umsetzung, dass es nicht so stattgefunden hätte, wenn es nicht durch Zufall oder durch glückliche Fügung so gekommen wäre, dass die Thesen auf einmal auch gegen den Widerwillen Luthers verbreitet worden wären, weil wir kennen die katholische Kirche, sie malt, aber die Mühlen malen langsam. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich mir erstmal einen Arbeitskreis.
Oder auch nicht.
Und klar, letztendlich, die Kirche und die ganzen Kirchenmänner haben ja keine Missstände angesehen damals. Das ist ja einfach so der erste Schritt auch zur Erkenntnis. Ich muss ja erstmal den eigenen Fehler sehen, bevor ich ihn beheben kann. Und ich glaube schon, dass da vieles passiert ist, aber ich glaube auch, dass da ganz vieles beim kleinen Mann passiert ist. Dass da ganz viele auf einmal, die diese Last zu tragen hatten, die eben genau dieses Problem hatten, hey, ich lasse mich doch nicht mehr verallgemeinern und verquacksalbern von der Kirche.
Ja, und
jetzt kam auf einmal dieser Luther daher. Und er spricht mir eigentlich aus der Seele heraus. Er spricht mir, er prangert genau das an, was eigentlich... wahrscheinlich sich alle gedacht haben, aber vielleicht auch nicht den Mut hatten, das zu sagen.
Er kam quasi und hat eine einfache Botschaft gehabt, einfache Lösungen.
Nee, einfach jetzt nicht unbedingt, aber er hat zumindest mal einen Denkanstoß gegeben, einen radikalen natürlich in diesem Sinne. Und wahrscheinlich, wenn wir Luther heute anrufen würden und fragen würden, du, wie wären das für dich am besten gewesen, möchte ich jetzt nicht drauf wetten, was Luther sagen würde, aber letztendlich gab er einen Denkanstoß, der auch einen Denkanstoß innerhalb der Kirche bewegt hat. Und aus diesem Denkanstoß ist auch Ignatius von Loyola entstanden und entwachsen.
Also, es war auf jeden Fall ein Stein, der ins Rollen gekommen ist. Ob Ignatius von Loyola sich, also der hat sich sicherlich nicht bekehrt wegen Luther, aber sicher war das dann ein Auftrag für ihn dann auch, sich damit auseinanderzusetzen ganz stark, das ganz sicher. Und auch die Jesuiten sind sicherlich groß geworden.
Ja, Jesuiten, die sich dem Papsttum verschwören in einer Zeit, wo das Papsttum total angegriffen wird.
Ist klar, aber Ignatius von Loyola, da ist natürlich die Bekehrungsgeschichte noch ein bisschen eine andere, aber ist ja wurscht. Letztendlich glaube ich schon, da gebe ich dir schon recht, dass natürlich ein kleiner Mann, und ich finde, eine Sache muss man schon sagen, also man sagt immer, Luther hätte die Bibel ins Deutsche übersetzt, das ist falsch. Ja, hat er schon, aber er war nicht der Erste.
Naja, er war der Erste, der sie aus dem Griechischen übersetzt.
Also er hat auf jeden Fall eine sehr große, sehr vollständige Übersetzung aus dem Hebräischen und aus dem Griechischen, also aus dem Urtext quasi gemacht, ja. Vor allem im Alten Testament. Okay, richtig, aber ins Deutsche übersetzt, es gab, glaube ich, schon 83 Übersetzungen ins Deutsche vorher. War auch irgendwie logisch. Aber der Punkt ist der, durch die Erfindung des Buchdrucks wurde einfach diese Ausgabe von Luther so stark verbreitet, dass tatsächlich, man muss schon sagen, es ein bisschen sein Verdienst war, dass plötzlich die Bibel für jedermann lesbar war. Ob das jetzt auch einfach der Zeit geschuldet war, dass es plötzlich möglich war, Bibeln in großer Masse zu produzieren, ist auch in gewisser Weise jetzt, wir sind ja am Anfang der Neuzeit, wir haben den Buchdruck gerade erst entwickelt. Das spricht, kommt schon mit rein und auch so in der Sprache, dass es die meisten verstanden haben. Das muss man schon sagen, diese Volksbibel, wenn man so sagen, es nennen kann, das war natürlich schon eine Sache, die auch für die kleinen Bauern toll war, wenn sie denn lesen konnten, muss man natürlich dazu sagen, noch konnte ja nicht gut, jeder lesen.
Aber ich würde jetzt, ja, die kleinen Bauern, aber es gab ja auch noch genügend, ungenügend ausgebildete Dorfpriester, die ja auch ganz, ganz spärlich des Lesens mächtig waren. Also für die war das schon auch durchaus hilfreich.
Also gut.
Jetzt nicht bloß irgendwas auswendig aus Missio runterbeten, was auf Lateinisch, was sie wahrscheinlich nicht mal verstanden haben, sondern jetzt habe ich was da. Und Luther war ja auch, wie man seine Schriften sieht, durchaus auch ein Mann der einfachen, volkstümlichen Worte.
Ja. Sola Scriptura, nur die Schrift allein, bietet natürlich aber auch eine, finde ich, eine sehr starke Angriffsfläche. Und da hat dann die Kirche auch gesagt, hey, da fangen wir uns was ein, das ist gefährlich. Und er hat gesagt, ja, das ist quasi, wenn man die Macht haben will. Aber es ist schon ein anderer Punkt der, wenn jetzt plötzlich jeder die Bibel liest, und zwar ohne Hintergrundwissen, und dann sagt, ach so, ja, wenn das so drin steht, dann bedeutet das wohl das. Aber
ja, ist ja klar, dann kann ich ja, so wie es sich anhört. Also, liebe Zuhörer, versteht es mich nicht falsch, ich bin katholisch, also, aber ich muss ja manchmal ein bisschen auch für die Gegenpartei in die Bresche springen. Dann kann ich aber natürlich auch als katholische Kirche sagen, naja, jetzt, wenn jeder die Bibel lesen kann und das Ding versteht, dann kann ich ja einfach nicht mehr sagen, was da drin stehen könnte. Können wir ja auch mal so argumentieren.
Klar, jeder kann es nachlesen. Das finde ich eine gute Sache. Und das finde ich prinzipiell noch nicht problematisch. Nur, wenn es heißt Sola Scriptura und die Kirche spielt keine Rolle mehr oder auch kein Lehramt oder sonst irgendwas, auch niemand, kein Lehrer in der Sicht, dann ist so ein bisschen so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und ich baue mir meinen eigenen Glauben aus dem, was ich jetzt aus der Bibel rauslese. Das heißt, jeder ist sein eigener Theologe, sein eigener Schmied. Klar, er lässt das Wort von Jesus direkt auf sich wirken. Erstens aber mal gefiltert durch die Übersetzung von Martin Luther. Zweitens ohne Hintergrundwissen zur damaligen Zeit und was überhaupt was bedeuten kann oder was vielleicht auch im Judentum was bedeutet hat, weil eine kommentierte Ausgabe war das in der Hinsicht nicht. Und selbst heute für uns, wo ich sage, wir sind jetzt schon, haben jetzt mit Aufklärung und Bildung schon ein gutes Fundament, können auch gut lesen, manche, die können sogar Griechisch oder Lateinisch. Aber die Bibel im Ganzen zu verstehen, jedes Gleichnis in der Dimension zu verstehen, da braucht man schon ein bisschen Hintergrundwissen. Und dann ist manchmal schon, kann man ganz schnell Dinge missinterpretieren. Und ich glaube, das ist die Gefahr, wenn man sagt, nur die Schrift zählt allein.
Ja, aber vielleicht hier nochmal abschließend. Das hat eben so schön zitiert, wie ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das war ja
ein Zitat von Pippi Langstrumpf übrigens, ja, möchte ich hier noch
kennenzeichnen. War ja damals aber auch Usus der kirchlichen Praxis. Ich mache mir die Welt so, wie ich sie brauche und nicht, wie sie Jesus Christus eingesetzt hat durch Petrus.
Es ist eine kirchliche Praxis, finde ich jetzt ein bisschen heftig. Aber
weil du gerade vorhin gesagt hast, dass du es schwierig findest, nur so Schola Scriptura, hier nur die Schrift, aber ohne kirchliches Lehramt und ohne Kirche. Aber letztendlich hat ja die Kirche damals jetzt recht wenig dazu beigetragen, dass man sagen kann, jawohl.
Vorsicht, das müssen wir aber klären, was ist die Kirche? Ist das Lehramt? Oder sind Menschen mit der Kirche, die Bischöfe vor Ort oder diejenigen, die Missbrauch betrieben haben? Weil der Punkt ist ja schon der ist, wo der Missbrauch betrieben, wenn zum Beispiel ein Tetzel, also das sind zum Teil das ist ja schon Hanebücher, was er so gemacht, oder Leute, die halt bei diesem Ablasshandel wirklich Geld machen.
Tetzel nochmal.
Tetzel, der Ablassprediger, der schon sehr, sehr auf Einnahmen bedacht war. Da ging es, ich weiß nicht, ich unterstelle mir jetzt mal, dass er jetzt das Seelenheil schon für ihn wichtig war. Aber vor allem,
hat er Provision bekommen.
Der hat ganz sicher Provision bekommen und auch eben der Landesfürst, um das ging es ja bei diesen Ablassbriefrechten, hat er sich quasi die Lizenz zum Verkaufen besorgt. Das ist so ähnlich wie die Leute von einer gewissen Versicherungsfirma, der Name ich nicht zu nennen wage, die quasi hinausgeht und mit Provisionen dann ihre Lebensversicherungen verkauft oder ihre Renten, Riester-Verträge, die kassieren ordentlich ein, die Leute haben dann eine Riester-Rente, das ist eine tolle Sache, also Vorsorge, in diesem Fall fürs Leben oder bei Luther für den Himmel, aber letztendlich kassieren sie ordentlich Provisionen und das ist Missbrauch für mich. Das Lehramt, wenn man sich die Schriften anschaut oder auch die offizielle kirchliche Lehre, dann finde ich, ist es nicht problematisch. Aber weil auch Luther zum Beispiel einen Ablasshandel, hat er mal geschrieben, ihm geht es gar nicht um Ablasshandel. Der Ablasshandel ist auch gar nicht so schlimm. Also das hat er, gibt einige Berichte von ihm, wo er einen Ablasshandel sagt, das ist schon okay, Ablässe sind okay. Nur dieser Missbrauch so mit diesem Geld, und das ist einfach Schwachsinn, hat er gemeint. Würde ich ihm zustimmen. Nichtsdestotrotz, finde ich trotzdem, dieses Selbstbau-Ding ist ein bisschen schwierig und es hat ja dann auch zu Konflikten geführt. Ich meine, man könnte erstmal sagen, wer ist für Luther da? Freiheit eines Christenmenschen hat er geschrieben. Um die Freiheit ging es ihm ganz oft, wobei er eigentlich da geschrieben hat, dass der Mensch nicht wirklich einen freien Willen hat und das ging es ihm eigentlich wirklich, wenn man ihn hört, wie er mit Erasmus von Rotterdam damals mal gesprochen hat. Aber ja,
die Freiheit hat halt bei Luther an der Standesgrenze aufgehört.
Genau, also damals waren die Bauern, haben so, hey, Freiheit des Christenmenschen, niemand darf Sklave sein. Und damals gab es halt noch die Leibeigenen und so weiter.
Es gab die Ständegesellschaft, wir hatten schöne drei Stände, vier dann im späteren Verlauf der Zeit. Und der Großteil war halt leider im dritten und im schlechtesten Stand, ungefähr 90%.
Und die haben jetzt schon ein bisschen gesehen, hey, eigentlich, wir sind genauso viel wert wie die oberen Stände, also begehren wir auf. Und das hat er dann zu Bauernaufständen und zum Bauernkrieg geführt. Und
die wiederum Luther ja für gar nicht so gut befunden hat. Der ja damals die ganzen, also vor allem einen ehemaligen Mitstreiter, der ja mit Luther noch in jungen Jahren hier gekämpft hat für die Sache Luthers, für die Reformation, der ja dann sich total auf die Seite der Bauern geschlagen hat, den hat ja Luther dann auf einmal ja öffentlich denunziert. Und gesagt, jetzt Bubberle, fahr mal runter, das...
Ja, aber am Anfang war er eigentlich also schon auf der Seite der Bauern und hat die eigentlich schon auch ermutigt, so Freiheit und so. Und
ey, dann, das war ja sein Volk am Anfang, das waren ja die, die ihm zugehört haben.
Ja, und dann ist aber der Punkt schon der gewesen, dass dann halt diejenigen, die ihn, die schützende Hand über ihn gehalten haben, die ihn quasi vor der Macht des Papstes und des Kaisers bewahrt haben, die waren aber halt leider nicht in diesem dritten Stand und die haben ihm dann bestimmt ein bisschen ins Gewissen gesprochen, haben gesagt, du, pass auf, das, so geht es nicht, die Bauern stehen jetzt alle auf und dann kam eine zweite Schrift und die hieß wieder die mordenden Rotten der Bauern, wo er die Bauern massiv dann quasi ja, wie soll man sagen?
Ja, angegangen ist, ja. Also so quasi, Leute, ihr habt hier gar nichts zu melden, fügt euch da ein, wo ihr seid und das ist quasi schon auch noch alles von Gott gewollt und ich würde mit dir, wenn wir bei der Sache bleiben, aber eine Stufe weiterreden. Wo ist Luther für dich einen Schritt zu weit gegangen? Wo sagst du, bis dahin hätte es vielleicht noch gar nicht so schlimm gewesen? Bis dahin hätte es vielleicht noch recht wenig Kirchenspaltung und viel mehr Gemeinsamkeit gegeben. Was war dieser prägende Schritt, wo du sagst, Luther, das hast du jetzt aber auch selber einbrockt?
Also ich glaube, der Punkt war der, als es für Luther selber zu spät war, umzudrehen, the point of no return, wie man so schön sagt, als er in Worms nicht gesagt hat, okay, er natürlich schwierig, wenn man sagt, er soll von allem abschwören, was er da geschrieben hat. Da ging es aber nicht nur um die 95 Thesen, da ging es auch um andere Inhalte. Aber ich glaube, dass da auch, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, ich vermute, dass da viele zusammenkamen. Einerseits ein bisschen, er war ja doch nicht so das ganz zarte Gemüt, er war ja doch etwas, soll ich sagen, etwas aufbrausender, eher das leidenschaftlicher Typ, ja. Ein bisschen auch ein Dickkopf, würden manche sagen. Und dann war das, glaube ich, das eine.
Vielleicht sein früherer Franz Josef Strauß.
Vielleicht kann man ihn, das ist interessant. Tatsächlich, auch so vom äußeren Erscheinungsbild, da waren die sich, glaube ich, schon ein bisschen ähnlich.
Was der Dialekt beim Franz war, ein bisschen schöner.
Ja, den Dialekt gab es damals noch gar nicht. Ja. Naja, aber vielleicht schon so ein bisschen, also jemand, der halt auf den Tisch geschlagen hat und nicht so gern zurückgewichen ist und andererseits waren dann die Leute dahinter und ich glaube, da konnte er gar nicht mehr zurück. Dieser Schritt, dass er sich quasi mit den Landesfürsten gemein gemacht hat und mit ihnen zusammengearbeitet hat, da konnte er nicht mehr zurück. Weil entweder hätte er sich sein ganzes, alles, was er gemacht hätte, widerrufen müssen, das ist also eine völlige Selbstaufgabe und das finde ich, hat er, glaube ich, nicht machen können. Hätte er es ändern können, weiß ich nicht.
Vielleicht nicht, wie wir ja auch eingangs gesagt haben, die Attribuierungen für Luther, Visionär, Spielball der Mächte, er war irgendwann in dem System drin, das er nicht mehr überblickt hat und das er nicht mehr überschaut hat und dieses System muss man auch natürlich auch ganz, ganz gesellschaftskritisch analysieren und darf man auch meines Erachtens, hat letztendlich zu einem der größten Barbarereien und Mördereien und Tyranneien in ganz Europa geführt, nämlich zum 30-jährigen Krieg letztlich.
Ja. Ich meine, erstmal
also er war nicht der Auslöser, Luther, also ist ihm den 30-jährigen Krieg zuzuschreiben, wäre, glaube ich, zu einfach, aber...
Er war nicht der Grund, aber vielleicht irgendwo ein Auslöser, na, Auslöser kann man nicht sagen, aber er hat diesen Stein ins Rollen gebracht, der letztendlich dazu geführt hat, ja, das ist wie ein kleiner Schneeball, den man wirft und letztendlich wird er zu einer Lawine. Das hat er sicherlich so nicht vorhergesehen und auch nicht
gewollt. Und das hätte er mit Sicherheit auch nicht gewollt, da bin ich mir auch sicher. Aber
Die Spannungen natürlich, die sie dazu geführt haben. Ich meine, es gab ja erst schon am Anfang Spannungen und dann gab es diesen Augsburger Religionsfrieden. Was interessant ist, weil da Luther eigentlich schon gar nicht mehr so die große Rolle gespielt hat, weil ab dem Zeitpunkt, wo er vogelfrei war, konnte er nicht mehr öffentlich auftreten. Das heißt, er war damals auf der Feste Coburg und hat gewettert über den Papst. Und seine Vertreter, zum Beispiel Melanchthon, ein ganz enger Vertrauter von ihm, der hat für ihn die Gespräche geführt. Und es gibt Briefe, wo er ihm sagt, ja, er sollte nicht so diplomatisch sein quasi, er sollte ein bisschen mehr gegen, er soll den Papisten nicht so nachgeben. Da spricht dann auch schon ein anderer Luther. Da spricht dann schon nicht mehr der Luther, der sagt, ja, ich wollte die Thesen eigentlich gar nicht verbreiten, sondern steht ein Luther, der sagt, der Papst ist die Hure Babylons, ja, und das ist der Antichrist, der Teufel selbst. Und da hat er dann schon auch derbe Wörter gefunden und da war dann auch der Friede kaputt im Hause, muss man sagen. Aber dieser Melanchthon, der hat eigentlich letztendlich ab diesem Zeitpunkt den Protestantismus oder die evangelische Kirche oder wie auch die Lutheraner, wie man sie auch nennen mag, glaube ich, stärker geprägt. Auch nach seinem Luthers Tod, weil gegen Ende seines Lebens hat Luther eigentlich keine große Rolle mehr gespielt. Man hat ihn nur vielleicht nochmal irgend sowas befragt, aber das war, da hat keine Revolution angeführt oder so. Das war dann schon sehr etabliert und Melanchthon hat quasi so die öffentlichen Auftritte gemanagt.
Ist es eigentlich in der heutigen Zeit, wenn wir ja am Lutherjahr uns befinden, moralisch, ethisch vertretbar, dass wir in Deutschland 500 Jahre Thesenanschlag feiern, während wir in einem europäischen Land immer noch öffentliche Konflikte haben zwischen Katholiken und Protestanten, Stichwort Nordirland?
Ja, wobei die natürlich jetzt eigentlich ja ihren Friedensvertrag geschlossen haben. Da waren jetzt vor kurzem ja die Wahlen und dann müssen jetzt immer anscheinend die größte katholische Fraktion oder die größte protestantische Fraktion müssen koalieren laut einem Vertrag von 98. Ich habe das neulich mal gelesen.
Ja, ist es moralisch vertretbar?
Wie meinst du jetzt genau,
dass wir eigentlich ein Ereignis feiern, obwohl wir eigentlich ja, schon auch davon ausgehen müssen, diesen Konflikt hätte es vielleicht gar nicht gegeben.
Du meinst diesen Auslöser für so viel Leid und so viel Krieg in Europa. Man muss natürlich schon sagen, diese konfessionelle Trennung, das ist ja nicht einfach ein Produkt, das mal so schnell abgeschlossen war, sondern das hat ja hunderte Jahre hineingewirkt. Das
dauert ja immer noch. Also ich meine, wir haben immer noch eine Kirchenspaltung, wir haben immer noch die Anzahl der protestantischen Christen gegenüber den katholischen Christen. Wir haben, wie du gerade eben gesagt hast, wir haben viele Kriege gehabt. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, es gibt ja auch zwischen den anderen großen Glaubensgemeinschaften Kriege und jetzt das alles nur auf den Nenner Protestantismus versus Katholizismus zu bringen, wäre ein bisschen auch zu einfach. Naja, aber es steht exemplarisch
dafür. Ja, aber vielleicht ist es auch der Grund, weil dieser Krieg, der 30-jährige Krieg, Europa so ausgeblutet hat, ausgerottet hat, muss man fast sagen, die Bevölkerung, dass die Leute irgendwann nicht mehr konnten und gemerkt haben, sich nur die Köpfe einzuschlagen, bringt nichts. Vielleicht war das dann auch die Initialzündung und die Möglichkeit für eine Aufklärung, für eine Art von, wo man sagt, von Toleranz, wenn man gemerkt hat, wenn man es drauf ankommen lässt, tötet es alle. Und das bringt nichts. Und vielleicht weißt du es auch, vielleicht ist sogar diese Geschichte dann dazu gekommen, dass wir eine Form von Zusammenleben schaffen in Europa seit jetzt wirklich langer Zeit, wo wir unterschiedliche Glaubensrichtungen haben und die zusammenleben, Protestanten und Katholiken. Also ich weiß es nicht, wie es vor 50 Jahren war, da war ich nicht auf der Welt, aber in meinem Bekanntenkreis, ich kenne Protestanten, ich kenne Freikirchler, ich kenne die unterschiedlichsten Konfessionen und ich komme mit denen gut aus und es gibt ja viele tolle Projekte mittlerweile, vielleicht ist es auch so ein Schritt jetzt, so ein Aufbruch, der gerade stattfindet, vielleicht sind wir in einer tollen Zeit eigentlich, wenn man so Dinge sieht wie das Gebetshaus zum Beispiel, ja. wo ein Johannes Hartl den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden hat, vielleicht gibt es noch einen kleineren gemeinsamen Nenner, aber er hat das Gebet. Er sagt, beten können wir alle, da müssen wir uns gar nicht streiten. Vielleicht ist das die beste Form der Ökumene, gemeinsames Abendmahl und so weiter. Ich glaube, das führt viel zu weit, es ist viel zu sehr, auch durch Streitigkeiten auch gar nicht so einfach zu klären. Ich meine, auch Luther hat dann noch an Realpräsenz geglaubt. Ja? Auch das ist interessant, wie sich da auch in der protestantischen Kirche sich auch dieses Verständnis, manche Sachen noch weiterentwickelt haben, auch nach Luthers Tod hinweg. Es ist ja nicht so, Luther und dann genauso konserviert ist der Glaube geblieben, sondern der hat sich ja dann auch nochmal ein ganzes Stück weiter weg entfernt von Luther. Mich würde interessieren, was Luther heute zur katholischen Kirche sagen würde und was er zu den Protestanten sagen würde.
Ja, mich würde auch noch interessieren, um vielleicht doch noch einen Gegenwartsbezug nochmal zu schaffen. Brauchen wir heute noch einen Martin Luther? Wenn wir mal so die Kirche anschauen, die Kritik auch von außen an die Kirche hin, auch teilweise von sehr liberalen Flügeln gegenüber der Kirche.
Ich glaube, wir brauchen keinen Martin Luther mehr. Also meinst du jetzt in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, in der Freikirche oder wo?
Gehen wir mal auf die katholische Kirche.
Also du meinst wieder, also eine katholische. Ich glaube, spielt schon gar keine Rolle mehr, weil dieser Schritt ist schon lang vollbracht. Früher gab es nur katholisch. Du warst katholisch oder du warst nichts. Und wenn du in einer Gesellschaft in Deutschland warst, dann warst du katholisch. Ob du jetzt geglaubt hast oder nicht, aber es gab keinen Ausweg. Ja,
aber bräuchten wir wieder einen Menschen, wo wir sagen, okay, er würde vielleicht wieder gewisse Denkanstöße geben, oder sagen wir jetzt auch innerhalb unserer katholischen Kirche, so wie es ist, ist es gut.
Ich glaube, es gab immer wieder Martin Luther, Luthers.
Aber auch überlegt, was war
Menschen, Menschen wie Martin Luther, die immer wieder Dinge verändert haben. Ich habe ja vorher schon ein Franz von Assisi angesprochen oder große Kirchenlehrer. Die haben das gemacht. Die haben nicht zu einer Kirchenspaltung geführt. Aber die haben das gemacht. Und ich glaube, ein Martin Luther, das war keine Ruhmesgeschichte. Ich muss ich ehrlich sagen, also das ist nichts, für mich auch nichts, was man feiern kann. Es hat viele gute Auswirkungen gehabt, ja, aber wir können doch nicht sowas für mich ist es ein Unfall gewesen. Diese Kirchenspaltung ist ein Unfall, das ist eine Wunde im Leib Christi, die hoffentlich irgendwann verheilen wird. Genauso wie das abendländische Schisma mit der orthodoxen Kirche ein riesiger Unfall war, den man jetzt versucht, über hunderte Jahre zu kitten, irgendwie wieder hinzukriegen. Weißt du, man kann auch sagen, der Zweite Weltkrieg, der hat viel dazu geführt, dass man in der Technik oder in der Medizin oder sonst irgendwas Fortschritte gemacht hat. Mediziner, die haben heute, die arbeiten mit Sachen aus der Zeit, deswegen war das nicht gut, deswegen war das eine Katastrophe. Und ich glaube auch, ich meine, aus jeder Katastrophe kann man was Positives rausziehen. Und man wird vielleicht stärker oder es entwickelt sich was weiter. Aber ich finde einen Martin Luther, ein Schisma, eine Trennung, eine Spaltung, ein Kampf, Morden unter Brüdern, das kann niemals das Ziel sein. Und ich will da nicht Martin Luther die Schuld allein zuschieben, sondern es war die Sache, die Konstellation, die Situation, und die hat sich an Martin Luther entzündet. Der war nicht der Grund, aber er war der Auslöser dafür.
War er jetzt ein Ketzer, ein Heiliger, ein Visionär, ein Revoluzer, ein Missionar, ein Spielball der Mächte, ein Irrender, ein Jungspund oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort?
Und ich glaube, diese Frage kann man mit Ja beantworten.
Ich glaube, diese Frage kann einfach auch nur, glaube ich, jeder für sich selber beantworten.
Ja, aber ich finde schon auch, man muss eins betrachten. Martin Luther ist nicht eine Person, die fertig ist, sondern wir reden von Martin Luther als der Mönch, der ins Kloster eintritt, als der Mönch, der die Thesen verfasst, als ein Mönch, der in Worms widerruft, der später die Kirchenspaltung herbeiführt, der die Bibel übersetzt. Wir reden von einer Person, die sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat, von einem Mönch, der eigentlich gar nicht ins Kloster wollte, zu einem hin, der sich dann befreit hat vom Kloster und letztendlich dann auch geheiratet hat, was er vielleicht ursprünglich auch wollte, weil wenn er nie ins Kloster wollte, wollte er wahrscheinlich auch nie zur Libertät erleben. Und hier entwickelt er sich hin zu einem, ja, ich wollte die Thesen gar nicht veröffentlichen, zu, der Papst ist der größte Halunke der Weltgeschichte. Und ich glaube, deswegen war er sicherlich in seiner Person irgendwo ein Heiliger, weiß ich nicht, ein Ketzer, auch irgendwo ein Jungspund, weil er war jung. Und er war irgendwann ein Greis, der sehr depressiv war und sehr stark unter der Angst vor der Hölle gelitten hat. Sicher alles miteinander, glaube ich. Er war ein Familienvater, viele Kinder gehabt.
Und ein treusorgender, fürsorgender Ehemann nach der Heirat mit Katharina von Bora, auf die wir jetzt leider wieder mal nicht eingegangen sind. Wir werden noch einen dritten Teil zu dieser Sendereihe starten. Wer war Martin Luther? In diesem Sinne, Wolfi, vielen Dank dir. Es hat wieder mal mega viel Spaß gemacht, mit dir über Martin Luther zu diskutieren.
Und wenn ihr jetzt vielleicht zu Hause auch irgendwie ein paar Sachen provokant fandet oder irgendwie falsch fandet, dann schreibt uns doch einfach. Schreibt uns eine Mail. Beim nächsten Mal werden wir gern auch Ideen und Gedanken von euch mit aufgreifen. Wie wir gesagt haben, wollen wir hartnäckig behaupten, manches hätten wir einfacher formuliert, aber wir wollten nur darüber diskutieren, wenn wir es mit den Worten von Martin Luther sagen wollen.
Und in diesem Sinne, einen schönen Abend, macht's gut, pfiat euch.
Servus.
Auf Wiederhören.